Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Die Novartis-Aktionäre wollen bei den Managerlöhnen nicht mitreden. Für Daniel Vasella ist das trotzdem eine Niederlage. Justizministerin Wittmer-Schlumpf reist nächste Woche in die USA. Eines der Themen dort, die UBS, das Bankgeheimnis. Dazu später in der Sendung die Kritik der Schweizer Industrie an der Grossbank, die Vorschläge der SP für eine Reform des Bankgeheimnisses und die Sicht des Ex-Top-Bankers Nikolaus Senn auf die Affäre. Dann Osteuropas Finanzsystem steht unter massivem Druck. Jetzt kommt der Ruf nach gesamteuropäischer Solidarität. Und Frankreich soll Italien dabei helfen, wieder in die Atomenergie einzusteigen. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Simon Loy. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Generalversammlung von Novartis in Basel will bei der Bestimmung von Managerlöhnen nicht mitreden. Sie hat es abgelehnt, über die Managerlöhne jeweils konsultativ abzustimmen. Zwei Drittel der Aktionäre sagten Nein zum entsprechenden Antrag der Anlagestiftung Ethos. Ethos erhoffte sich davon eine Stärkung der Aktionärsdemokratie. Etliche Votanten kritisierten an der Versammlung, dass Novartis-Chef Daniel Vasella im letzten Jahr mit über 20 Millionen Franken entlöhnt wurde. Der amerikanische Justizminister Holder hat Bundesrätin und Amtskollegin Wittmer-Schlumpf zu Gesprächen eingeladen. Das Treffen findet am nächsten Montag in Washington statt, wie das eidgenössische Justizdepartement mitteilt. Wittmer-Schlumpf wird mit Holder dann auch über die Affäre UBS und das Bankgeheimnis sprechen. Die SP Schweiz verlangt den Rücktritt der UBS-Spitze. Parteipräsident Löffra sagte von den Medien in Bern:
«Ich bin überzeugt, dass der Platz von den Herren Kucher, Rospel und Rohner hinter Gittern ist mit Anschellen und nicht an der Spitze der grössten Schweizer Bank.»
Zudem fordert Löffra Finanzminister Merz auf, sofort Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Um die Schweiz aus der internationalen Schusslinie zu nehmen, sei der Einsatz einer sogenannten Taskforce nötig, so Löffra. Und auch aus der Schweizer Industrie kommt harte Kritik an der UBS. Der Präsident des Branchenverbandes Swissmem, Johann Schneider-Ammann, fordert Konsequenzen. Betrüger müssten zur Verantwortung gezogen werden, sagte Schneider-Ammann. Zudem hat heute eine Zürcher Anwaltskanzlei Klage gegen die UBS eingereicht. 8 Kunden der UBS klagen auf Verletzung des Bankgeheimnisses. Der Schweizer Invalidenversicherung geht es etwas besser. Auch im letzten Jahr ging die Zahl der neu erteilten Renten um rund 6% zurück. Auf 5 Jahre gesehen beträgt der Rückgang der Neurenten fast 40%. Trotzdem gibt das Bundesamt für Sozialversicherungen noch keine Entwarnung. Mit der 5. IV-Revision sei erst eine Stabilisierung der jährlichen Verluste erreicht worden. Die Gesundheitskosten sind im letzten Jahr im Durchschnitt um über 4% gestiegen. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit. Am stärksten gestiegen sind die Kosten im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Sie bleiben aber die tiefsten im ganzen Land. Im Durchschnitt kostet jeder Versicherte in der Schweiz monatlich 250 Franken. Punkto Krankenversicherungskosten am teuersten ist Basel-Stadt, gefolgt von Genf. Rund 4% der Schweizer Bevölkerung sind anfällig für Rechtsextremismus. Betroffen sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Nationalfonds. Eine Gefahr für den Rechtsstaat Schweiz sei die heterogene rechtsextreme Szene aber nicht. Noch einige Zahlen aus der Studie. 20% der Bevölkerung in der Schweiz sind kritisch bis ablehnend gegenüber Juden und 30% haben Angst vor dem Islam. Die SVP fordert, dass die CO2-Abgabe spätestens auf 2012 aufgehoben wird. Die aktuelle Klimadiskussion sei von Angstmacherei und Ideologie geprägt, sagte Parteipräsident Brunner an einer Medienkonferenz. Angesagt sei nun eine Rückkehr zur Vernunft. Konkret verlangt die SVP, dass sich die Schweiz nur dann an einem Kyoto-Nachfolgeabkommen beteilige, wenn auch die großen CO2-Verursacher daran teilnehmen würden. Italien will gut 20 Jahre nach dem Atomausstieg neue Atomkraftwerke bauen. Helfen soll dabei der französische Energieriese EDF. Premierminister Berlusconi und der französische Präsident Sarkozy haben in Rom ein entsprechendes Rahmenabkommen unterzeichnet. Demnach sollen in Italien mindestens 4 neue Reaktoren gebaut werden. Die italienische Bevölkerung hatte sich 1987 gegen den Bau neuer Atomkraftwerke ausgesprochen, nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Satellit zur Klimaforschung kurz nach dem Start ins Meer gestürzt. Die Raumsonde habe sich nicht wie geplant von der Trägerrakete gelöst, teilt die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Der gut 200 Millionen Euro teure Satellit hätte Treibhausgase untersuchen sollen, um damit genaue Angaben zum Klimawandel zu machen. Bei der Skinordisch-Weltmeisterschaft im tschechischen Liberec hat der Bündner Dario Colonia eine Medaille knapp verpasst. Im Sprint der Männer fuhr Colonia auf den guten 4. Platz. Sein Rückstand auf Rang 3 betrug etwas mehr als eine Sekunde. Gold gewann der Norweger Ola Wigen Hattestad. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.723 Punkten, minus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.159 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.48,71 gehandelt und der Dollar zu 1.16,70. Zum Wetter. Morgen Vormittag gibt es im Mittelland und an den Voralpen einige Nebel- und Hochnebelfelder, die sich bis um die Mittagszeit größtenteils auflösen. Sonst scheint die Sonne. Erst gegen Abend ziehen Schleierwolken auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 6 und im Süden bei 11 Grad. Am Donnerstag scheint nur noch zeitweise die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen im Norden dichtere Wolken auf und gegen Abend regnet es stellenweise etwas. Im Norden erreichen die Temperaturen 6, im Süden 13 Grad.
Ist der Ruf erst ramponiert, lebt es sich alles andere als ungeniert. Die Angst der Schweizer Maschinenindustrie unter den Fehlern der UBS zu leiden. Einmal soll weiterhin kein Mal sein, aber zweimal ist zu viel. Die Vorschläge der SP zum Umgang mit Steuerhinterziehung. Zu den Diskussionen um das Bankgeheimnis dann auch der Blick auf den Bankenplatz Schweiz. Schrumpft der bald zu einem Plätzchen? Und die Frage an Nikolaus Senn, den früheren Schweizer Topbanker. Würden Sie heute noch UBS-Aktien kaufen? Dann Risikofaktor Osteuropa. Wirtschaftsexperte Daniel Gross propagiert ein gesamteuropäisches dickes Rettungspolster. Auf Sand gebaut und auf Kredite und beides rieselt davon. Dubai fällt von hoch oben weit hinunter, aber es hat reiche Freunde. Und Berlusconi und Sarkozy auf dem Tandem. Die beiden wollen atomgetrieben zurück in die Zukunft. Doch zunächst der Schuss vor den Bug des bestverdienenden Managers der Schweiz. Novartis-Chef Vasella muss der Stiftung Ethos einen Achtungserfolg zugestehen. In der Finanzbranche ist die Debatte um die Höhe der Managerlöhne zwar etwas, hat sie sich beruhigt, sie ist quasi der Krise zum Opfer gefallen. In erfolgreicheren Branchen dagegen und vor allem in gewissen Unternehmen tobt der Streit weiter. So heute in der Basler St. Jakobshalle, wo die Anlagestiftung Ethos eben die Novartis-Spitze dazu bringen wollte, dass die Aktionäre in Zukunft wenigstens konsultativ über die Managerlöhne abstimmen dürfen. Das Ansinnen wurde zwar abgewiesen, doch mehr als 30% Zustimmung ist für die Stiftung Ethos ein Achtungserfolg und für Novartis zumindest ein Schuss vor den Bug, Rainer Bohrer.
Nein, viel merkte man nicht nach der Abstimmung. Höchstens ein kurzer Moment der Unsicherheit im Gesicht und ein kleines Zögern in der Stimme von Daniel Vasella.
Ich stelle fest, dass Sie die beantragte Ergänzung der Statuten auf Einführung einer jährlichen konsultativen Abstimmung über einen vom Verwaltungsrat zu erstellenden Vergütungsbericht deutlich abgelehnt haben.
Applaus für den Erfolg des Novartis-Verwaltungsrats in der Lohnfrage gab es indes nicht. Zu emotional war die Debatte gewesen. Oft wurde zwar noch der gute Jahresabschluss von Novartis gelobt.
Trotz allem, Herr Dr. Vasella, Sie sind ein Vorreiter in der Schweiz gewesen. Und da müssen Sie sich einfach einmal fragen, wie viel Einfluss das auf Aktienkurse hat, wie viel Einfluss das hat auf die Gesamtstimmung, die herrscht, auf die politischen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Irgendwie sind Sie mitbeteiligt als Person.
Andere konnten ihre Emotionen in der Lohnfrage weniger beherrschen. Der Initiant der Volksinitiative gegen Abzockerei, Thomas Minder.
Die Art, wie Sie Ihr Millionengehalt öffentlich verteidigen, ist krankhaft. Als Pharmachef sollten Sie längst ein Medikament gegen diese Gier- und Machtkrankheit entwickeln.
Kritik gab es auch von gemäßigteren Aktionären wie dem Rheinfelder Rudolf Weber.
Herr Dr. Vasella, was ich vor zwei Jahren Herrn Ospel von der UBS sagte, etwas Bescheidenheit wäre vielleicht doch auch eine Möglichkeit, um diese Leute, die an ihrem hohen Salär herum kritisieren, etwas milder zu stimmen.
Wenn über 30% gegen den Willen des Verwaltungsrats stimmen, dann ist das in der schweizerischen Aktionärsdemokratie schon fast ein Volksaufstand. Ethos-Direktor Dominik Biedermann.
Wir sind sehr zufrieden. Das ist selten, dass eine so große Minderheit der Aktionäre klar ein Zeichen im Verwaltungsrat abgeben. Da muss jetzt der Verwaltungsrat handeln, wenn ein Drittel der Aktionäre nicht mehr einverstanden sind.
Mit Ethos haben nicht nur die Pensionskasse der Kantone Bern, Jura und Aargau, der Städte Zürich und Genf und der Post gestimmt. Für eine konsultative Abstimmung über die Lohnhöhe bei Novartis setzen sich auch internationale Investoren ein. So die mächtige US-Beratungsfirma ISS, der AHV-Fonds von Schweden und die Pensionskasse der britischen Eisenbahnen. Nur so konnte ein derart mächtiges Signal an die Novartis-Spitze zustande kommen. Ein Signal, das in einer ähnlichen Grössenordnung vor drei Jahren beim Nahrungsmittelkonzern Nestle zum Umdenken in Sachen Doppelmandat von Peter Brabeck geführt hat. Dominik Biedermann von Ethos.
Es kam zu einer Trennung der Funktionen von Chairman und CEO. Also man kann etwas erreichen, auch wenn es nicht bis zu 50% Unterstützung kommt.
Ob auch bei Novartis ein Umdenken stattfindet, ist noch offen. Die Unternehmensspitze hatte sich an der Generalversammlung mit großer Vehemenz gegen die Konsultativlohnabstimmung gewehrt und das 40 Millionen Jahresgehalt von Daniel Vasella verteidigt. Vizeverwaltungsratspräsident Ulrich Lehner.
Herr Dr. Vasellas Vergütung ging 2007 um rund 30% zurück aufgrund einiger nicht erreichter Ziele und sie steigt für das letzte sehr erfolgreiche Jahr entsprechend wieder an. Sie sehen, die Korrelation von Leistung und Lohn greift in beide Richtungen.
Nach der Generalversammlung war keine Stellungnahme von Daniel Vasella zu erhalten. Ob er aus dem Schuss der Aktionäre vor seinen Bug gelernt hat, muss sich erst noch zeigen.
Die Krise schüttelt die Finanzwelt seit letztem Herbst durch. Banken und Versicherungen stecken mittendrin, anders die Industrie. Die meisten Unternehmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie konnten im letzten Jahr noch von den vollen Auftragsbüchern profitieren und den Umsatz gar um 6% steigern. Doch jüngst drehte der Wind. Die Aufträge gehen zurück, die Kurzarbeit nimmt zu, es kommt zu vereinzelten Entlassungen. Der Blick in die Zukunft ist düster. Genug Herausforderungen eigentlich. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann über eine Branche in Schwierigkeiten, die jetzt auch noch mit dem UBS-Fiasko umgehen muss.
Zürich heute Vormittag. Medienkonferenz des Schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrieverbands Swissmem. Johann Schneider-Ammann, der Präsident von Swissmem, geht ans Rednerpult, um dort über den Zustand seiner Branche zu berichten. Doch am Redetext klebt er nicht lange, bald spricht er frei. Und Klartext.
Ich sorge mich um unser Land, und zwar mittlerweile sehr ernsthaft.
Der Grund für die Sorge nicht der Werkplatz Schweiz, sondern der Finanzplatz Schweiz, konkret das Geschäftsgebaren der UBS in den USA. Dieses sei sehr schädlich, auch für die Schweizer Industrie, deren guter Ruf basiere, ähnlich wie bei den Banken, auf Werten wie Zuverlässigkeit, Redlichkeit, Transparenz, Offenheit und Qualität.
Einzelne dieser Werte sind in der internationalen Wahrnehmung mittlerweile etwas in Frage gestellt.
Um einen noch größeren Schaden zu verhindern, fordert Schneider-Ammann, der sich auch in der Vergangenheit mehrfach gegen Fehlentwicklungen in der Finanzbranche, gegen Superboni und gegen Abzocker ausgesprochen hat, nun ein hartes Durchgreifen.
Wer Betrug ermöglichte, wer Betrug tolerierte, wer um Betrug wusste, der hat die Verantwortung zu übernehmen, der gehört ersetzt oder gehört sogar bestraft.
Zudem müsse das Bankgeheimnis in der heutigen Form überdacht werden.
Hinterziehung ist für mich mittlerweile kein Kavaliersdelikt mehr, wenn es denn je eines gewesen wäre. Da müssen auch wir selbst im Land aufräumen und Ordnung schaffen, damit wir uns die internationale Anerkennung wieder erkämpfen können.
Die hiesige Industrie ist auf ein gutes Image der Schweiz angewiesen. Fast 80% der Aufträge kommen aus dem Ausland. Im internationalen Wettbewerb ist die Swissness ein gewichtiges Verkaufsargument. Aus Sicht des Industrieverbands besteht die Gefahr, dass ausländische Kunden Schweizer Industrieunternehmen nun als Folge des UBS-Debakels mit der Grossbank in einen Topf werfen könnten. Eine Befürchtung, die offenbar nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Hans Hess, Swissmem-Vizepräsident und Verwaltungsrat in mehreren Schweizer Industriebetrieben, hat entsprechende Erfahrungen bereits gemacht.
Ich habe gerade letzte Nacht ein Gespräch mit einem amerikanischen Kunden geführt, der mir ziemlich klar gesagt hat, dass er nicht unbedingt von einem Schweizer Lieferanten kaufen müsste, wenn wir in ihrem Land uns gegen ihre eigenen Gesetze bewegen würden.
Hans Hess sagt, er habe den Kunden aufklären können und er sei wieder im Geschäft. Doch nicht immer bestehe Gelegenheit für solche Gespräche. Neben diesem indirekten Ärger macht sich der Industrieverband Swissmem aber auch direkte Sorgen wegen der Finanzindustrie. Die Kreditbeschaffung sei in den letzten Monaten komplizierter und langwieriger geworden. Verbandspräsident Johann Schneider-Ammann appelliert deshalb an die Banken, bei der Kreditvergabe dieselben Beurteilungskriterien wie im Jahr 2006 anzuwenden.
Damals hattet ihr eure Probleme noch nicht. Und wir brauchten schon damals Kredite, für unsere Produkte, für unsere Innovation. Und es waren die gleichen Leute, die damals kamen und Kredite aushandelten.
Eine sogenannte Kreditklemme würde die Industrie in große Schwierigkeiten bringen, da gerade in der Rezession Betriebskredite zu günstigen Konditionen für die Unternehmen der Branche lebenswichtig seien.
Wir haben es gehört im Beitrag von Beat Soltermann, die Schweizer Maschinenindustrie ist sauer auf die UBS. Die Negativschlagzeilen, welche die Grossbank derzeit liefert, färbe auf die ganze Schweizer Wirtschaft ab und gefährde den guten Ruf in der Welt. Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt, sagte Verbandspräsident Johann Schneider-Ammann. Wie soll in Zukunft mit Steuerhinterziehung in der Schweiz umgegangen werden? Dazu hat die SP heute Vorschläge gemacht. Der Bericht von Dieter Kohler.
Schon lange versucht die SP, das Bankgeheimnis entweder abzuschaffen, wie in den 80er Jahren mit einer gescheiterten Volksinitiative, oder dann so zu ändern, dass Steuerflucht konsequent geahndet werden kann. Nun sieht Parteipräsident Christian Löwra die Chance gekommen für das sozialdemokratische Anliegen.
Ich glaube, dass alle jetzt einsehen, dass die Strategie des Betonierens, dass die Strategie, wo man hofft, dass das Bankgeheimnis irgendwie durchkommt, diese Strategie ist gescheitert. Das sehen alle. Jetzt braucht es Alternativstrategien. Wir legen klar auf den Tisch, wie unserer Meinung nach vorgegangen werden müsste.
Wichtigster Punkt dabei: die Aufhebung der berühmten Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Diese Schweizer Eigenheit, Steuerhinterziehung als weniger gravierend zu betrachten als Steuerbetrug, sei nicht mehr haltbar, so die SP. Das Ausland fordert diese Korrektur schon lange, die SP will nun entsprechend handeln, führt aber, und dies ist pikant, im Moment der Vereinfachung gleich wieder eine neue Unterscheidung ein. Die SP will nämlich in Zukunft zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger Steuerhinterziehung unterscheiden. Wer, so Christian Löwra, nur fahrlässig handle, solle nicht gleich in die Mühlen der Justiz geraten.
Wenn jemand einfach seine Steuererklärung falsch erfüllt, dann muss man ihm die Chance geben, das zu korrigieren und das als Übertretung zu behandeln. Wenn jemand hingegen bewusst Gelder versteckt, also vorsätzlich die Steuerbehörden täuscht, dann ist es eine Kriminaltat.
Mit dieser Unterscheidung zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger Steuerhinterziehung sei die Privatsphäre ehrlicher Bürger und Bürgerinnen weiterhin geschützt, so die SP. Als fahrlässig könnte etwa gelten, so die SP, wer einmal Steuern hinterzieht. Vorsätzlich sei sicher, wer mit Millionenbeträgen hantiert. Ein SP-Vorschlag, der wieder viel Spielraum offen lässt. Fragt sich nur, ob das Ausland jetzt noch auf solche Nuancen Rücksicht nehmen will. Es brauche nun sicher eine große Kommunikationsoffensive im Ausland, so SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer. Denn es reiche nicht aus, in der Schweiz Veränderungen vorzunehmen, es brauche eine internationale Kooperation zur Austrocknung aller Steueroasen.
Bislang hat sich ja die Schweiz an diesem Prozess nicht beteiligt, vornehm Abstand gehalten oder das sogar noch sabotiert. Wir haben ein Interesse daran, dass es eine internationale Strategie gibt und eine internationale Politik. Und die Schweiz muss das jetzt formulieren, und zwar möglichst vor dem G20-Gipfel.
Der dann anfangs April stattfinden wird. Vorher im März findet die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte statt und die SP hofft, dass dort die Politik jene Entscheide fällt, die im Ausland als vertrauensbildende Maßnahmen verstanden werden. Und hier trage auch der Bundesrat eine große Verantwortung, schnell mit direkten Gesprächen, insbesondere in den USA, für eine Entspannung zu sorgen. Christian Löwra.
Ja, das ist die letzte Chance des Bundesrats. Wenn er sie jetzt nicht ergreift, dann wird die Schweiz am G20 am Pranger gestellt und dann wird es unglaublich schwierig. Der Handlungsspielraum ist heute schon 10-mal kleiner, als er letzten Herbst war, vor der US-Geschichte. Es muss jetzt gehandelt werden, es gibt keine Zeit mehr.
SP-Chef Christian Löwra im Beitrag von Dieter Kohler. Bei all der Aufregung rund um das Bankgeheimnis stellt sich die Frage, was für den Finanzplatz und für die Schweiz auf dem Spiel steht. Die Banker selber halten sich in dieser Frage in der Regel bedeckt. Einer gab heute in der Westschweizer Zeitung Le Temps Auskunft. Priscilla Imboden ordnet das ein.
Die Bedienung von Steuerhinterziehern sei nicht ihr Geschäftsmodell, pflegen Schweizer Bankiers stets zu sagen. Und scheuen sich nicht, im selben Atemzug erbitterten Widerstand zu leisten gegen jede Lockerung des Bankgeheimnisses. Jetzt spricht ein Schweizer Banker Klartext. Ivan Pictet, Teilhaber der gleichnamigen Bank und Präsident der Interessensgemeinschaft Genève Place Financière.
Steuerhinterziehung, das gehört zu jedem Finanzplatz in der Welt.
Und er spricht auch Klartext in Bezug auf die Schweiz.
In dem schlechten Fall würde das heißen, wahrscheinlich für Finanzplätze wie Genf und Zürich, das wäre vielleicht 30, 40, 50% der Aktivität der Banken.
Der Finanzplatz Schweiz könnte demnach um bis zur Hälfte schrumpfen, wenn die Schweiz die kleine, aber feine Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug preisgäbe. Das Treffen der G20 Anfang April in London stelle da eine reelle Bedrohung dar. Klar, Ivan Pictet hat guten Grund, Alarmismus zu verbreiten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Bankenplatz Genf ein heikles Erbe verwaltet. Vermögen ausländischer Familien, die ihre Gelder seit Generationen vor dem Zugriff des Fiskus verstecken. Ivan Pictet erklärt, dass die 140 in Genf ansässigen ausländischen Banken keinen Anlass mehr hätten, in der Rhone-Stadt zu bleiben, wenn das Bankgeheimnis Schwarzgelder nicht mehr schützen würde. Schlimme Aussichten für Genf, schlechte auch für den Schweizer Finanzplatz. Doch was heißt das für das Land? Die Banken steuerten laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik 2006 8% zur Wertschöpfung der Schweizer Wirtschaft bei. Das ist viel, aber verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen wenig. Industrie und Gewerbe erwirtschafteten mehr als doppelt so viel. Außerdem schwankt der Anteil der Finanzbranche mit der Börse. Er dürfte in diesem Jahr tiefer liegen. Weiter beschäftigen die Banken 130.000 Menschen in der Schweiz. Bei einer Halbierung des Finanzplatzes stehen also schätzungsweise 65.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Auch das ist viel, doch nicht so viel. Der Detailhandel oder die Exportindustrie sind um ein Vielfaches grösser. Wenn die Prognosen von Yvon Pictet stimmen, so wäre der Verlust des Bankgeheimnisses schmerzhaft für die Schweizer Volkswirtschaft, aber verkraftbar.
Priscilla Imboden und der Blick auf den Finanzplatz Schweiz. Einer, der während Jahrzehnten prominentes Aushängeschild dieses Finanzplatzes war, ist Nikolaus Senn. Er stand 16 Jahre lang an der Spitze der Bankgesellschaft und wurde pensioniert, noch bevor diese mit dem Bankverein zur heutigen UBS fusioniert wurde. Die UBS-Aktie sank heute zeitweise auf das Rekordtief von 9,35 Franken. Ich fragte Nikolaus Senn, haben Sie UBS-Aktien zugekauft heute?
Ich habe gekauft bei 10. Viele Leute sind verärgert und trennen sich jetzt von den Aktien. Meines Erachtens ein Fehler, weil ich überzeugt bin, dass früher oder später die Geschichte wieder auf die Beine kommt.
Was braucht es denn, damit das wieder auf die Beine kommt?
Ja, dass die Bank wieder gewinnträchtig wird und dass sie mit dem zweiten Anlauf der USA fertig wird. Sofern der Bundesrat standfest bleibt. Ohne die Zustimmung des Bundesrates hätte die FINMA das nie gewagt.
Es ist ja so, dass UBS, Bundesrat und FINMA sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen müssen, sie seien die Totengräber des Bankgeheimnisses. Wie sehen Sie das? Ist das Bankgeheimnis, so wie wir es kennen, am Ende?
Das glaube ich nicht. Das würde das Schweizer Volk auch nicht akzeptieren. Die Amerikaner, die lachen sich natürlich jetzt ins Fäustchen, wie einfach man das Ding lösen kann, wenn man etwas droht.
Darf ich daraus schließen, Sie sehen auch keine Reformen am Bankgeheimnis? Also, dass man zum Beispiel.
Die Geschichte mit der Hinterziehung, die ist natürlich sehr schwer akzeptabel für einen Ausländer, weil er das nicht kennt.
Ja, und es ist ja auch schwer zu erklären. Also, wie will man im Ausland erklären, weshalb wir unterscheiden zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug?
Steuerbetrug ist, wenn irgendeine betrügerische Handlung damit verbunden ist. Sagen wir, eine Quittung gefälscht oder die Buchhaltung gefälscht. Und das andere ist, es gibt einer nicht einfach alles an, aber ohne deswegen irgendwelche, ich möchte fast sagen, kriminelle Handlungen zu begehen, sondern sagt einfach nicht alles.
Ist denn?
Und das ist die Steuerflucht, wenn man so sagen will.
Achten Sie denn, Herr Senn, Steuerhinterziehung als Kavaliersdelikt?
Nein, es ist ein Delikt und es wird ja auch gebüßt. Wenn die Steuerverwaltung dahinter kommt, dann ist das eine teure Übung und es muss entsprechend Buße bezahlt werden. Also in dem Sinne ist es nicht ein Kavaliersdelikt, sondern es ist einfach der Versuch, beim Staat etwas auszuweichen.
Herr Senn, die Sozialdemokraten, die kommen heute mit folgendem Reformvorschlag. Steuerhinterziehung vorsätzlich soll künftig strafbar sein. Wer hingegen fahrlässig einmalig Steuern hinterzieht, der soll davon kommen. Was halten Sie davon?
Ja, das kann möglicherweise aus der Diskussion herauskommen, die jetzt dann kommt. Aber die Sozialdemokraten würden ja am liebsten das Bankgeheimnis überhaupt abschaffen. Das sind alles so scheinheilige Gefechte. Denn im Grunde genommen sagen sie ganz offen, wir wollen kein Bankgeheimnis mehr und wagen das auch nicht vors Volk zu bringen.
In den USA laufen Diskussionen, dass der Staat verstärkt sich direkt engagiert bei den Großbanken, Citigroup vor allem. Da war die Rede davon, dass der Staat den Anteil auf 40% erhöht. Eine vorübergehende Verstaatlichung wäre ein gangbarer Weg von Ihnen aus gesehen.
Es ist die einfachste, aber die meines Erachtens die wirtschaftlich ungeschickteste Lösung. Da kommen noch Vorwürfe, sollte der Verwaltungsrat nicht mit Leuten aus der Beamtenschaft besetzt werden. Bei aller Hochachtung vor den Beamten, aber ich möchte mal sehen, wie die eine Großbank führen oder Strategie festlegen. Das ist jetzt Gefechtsschaum und der wird wieder verschwinden, wie er gekommen ist. Aber ein Anschlag ist es auf das Bankgeheimnis als solches.
Aber haben denn die Manager in jüngster Vergangenheit besser agiert? Haben die das besser gemacht?
Im Prinzip schon. Sie können nicht einen Einzelfall generalisieren. Im Grunde genommen läuft das bei diesem Bankgeschäft hervorragend. Mit allen Schwächen, die im Moment vorhanden sind. Und bei der UBS hat man eine Serie von Fehlern gemacht. Man hat sie auch zugegeben. Leider Gottes etwas zu spät, statt am Anfang. Und ich bin überzeugt, dass in anderen Banken in der Schweiz genau dasselbe passiert ist.
Die Sicht der Dinge von Nikolaus Senn, langjähriger Chef der Schweizerischen Bankgesellschaft. Im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dires geht es gleich weiter mit zwei Wirtschaftsthemen. Zunächst Ein Blick in den Osten Europas, wo die Krise auch immer deutlicher zu spüren ist. Dann noch weiter nach Osten, nach Dubai. Das Emirat setzt in der Krise auf den reichen Nachbarn Abu Dhabi. Und Atomenergie. Italien will wieder einsteigen. Frankreich soll dabei helfen. Die osteuropäischen Länder haben in den letzten Jahren mit hohem Wirtschaftswachstum beeindruckt. Doch die Finanzkrise hat diesen Traum jäh ins Wanken gebracht. Immer mehr trifft die Krise auch die neuen EU-Mitgliedstaaten, die noch nicht bei der Gemeinschaftswährung Euro dabei sind. Sie sind auf Hilfe aus dem Westen angewiesen, denn ihr Finanzsystem ist fast ausschließlich in ausländischer Hand. Die EU sollte helfend einspringen. Aus Brüssel Thomas Oberer.
In den letzten Monaten kamen die osteuropäischen Währungen unter Druck. Im Vergleich zum Euro wurden sie massiv abgewertet. Der Internationale Währungsfonds und die EU mussten deshalb zum Beispiel Ungarn mit rund 20 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Doch das Währungsproblem sei zu bewältigen, meint Daniel Groß vom Zentrum für angewandte Politikforschung in Brüssel. Eine vorübergehende Abwertung zwinge die osteuropäischen Staaten noch nicht in die Knie. Er hält ein anderes Problem für gefährlicher.
Ein Problem, was die Länder in Osteuropa selbst nicht beherrschen können, ist, dass ihr Finanzsystem von westeuropäischen Banken beherrscht wird. Und wenn diese Banken weiter kein Kapital haben und deswegen ihre Tochtergesellschaften zu kurz halten, dann gibt es natürlich große wirtschaftliche Probleme in Osteuropa.
Gegen 80% der osteuropäischen Banken stehen unter ausländischer Kontrolle. Besonders österreichische Institute haben sich auf dem Nachbarmarkt Osteuropa eingekauft. Dies könnte zum Problem werden, meint Daniel Groß.
Sie haben dort nicht nur Banken aufgekauft, sondern sie haben auch im großen Stil Kredite an Unternehmen in diesen Ländern vergeben. Viele dieser Kredite werden nun notleidend werden. Da kommen große Verluste auf die österreichischen Banken zu und hinter diesen Banken muss dann letztendlich doch der österreichische Staat stehen.
Mehr als 200 Milliarden Euro an Krediten haben die österreichischen Banken ausstehend, schätzt man. Bricht das System zusammen, könnte dies für Österreich also äußerst unangenehm werden. Die EU sei sich des Problems Osteuropa durchaus bewusst, meinte heute EU-Kommissionspräsident Barroso. Alle Akteure seien nun verantwortlich, Politiker und Bankiers, und zwar in den neuen und in den alten Mitgliedstaaten.
Such an approach requires all actors to live up to their responsibilities. All actors.
Wenn jeder seine Verantwortung übernimmt und es eine gemeinsame europäische Antwort gibt, kann die Herausforderung bewältigt werden. Schöne Worte, die jedoch in der heutigen Krise wenig mit der Realität zu tun hätten, meint Daniel Groß. Jedes Land, jede Regierung sei im Moment erstmal mit sich selbst beschäftigt.
Es ist natürlich so, dass in Europa die meisten Rettungsschirme für Banken national sind und die nationalen Finanzminister sagen sich, ich gebe den Banken hier Geld, ich möchte, dass dieses Geld im eigenen Lande bleibt und nicht dazu benutzt wird, um Osteuropa zu stützen.
Die osteuropäischen Länder rufen deshalb nach europäischer Solidarität. Der ungarische Premierminister Gyurcsány forderte heute in Brüssel gar eine Beschleunigung des Beitrittsverfahrens zur Gemeinschaftswährung Euro. Doch angesichts der unstabilen Staatsfinanzen in Osteuropa mit hohen Verschuldungsraten hat dieser Wunsch derzeit keine Chance, macht der EU-Kommissionspräsident Barroso klar.
It's mainly a responsibility of the countries that want to join the euro to adapt to the conditions to be a member of the euro area. This is to be very clearly stated.
Wer dem Euro beitreten wolle, müsse zuerst seine finanziellen Hausaufgaben machen. Kurzfristig allerdings braucht es andere Lösungen, meint der Wirtschaftsexperte Daniel Groß. Es brauche einen gemeinsamen europäischen Rettungsfonds mit einem guten finanziellen Polster. Das Instrument dafür gäbe es schon, die Europäische Investitionsbank, die von allen EU-Ländern mitgetragen wird. Diese könnte als Kreditgeberin einspringen und das osteuropäische Finanzsystem stützen. Doch dafür müssten die alten EU-Länder der Investitionsbank mehr Kapital zur Verfügung stellen. Und davon wollen die EU-Politiker noch nichts wissen. Kurzfristig gedacht sei dies, kritisiert Daniel Groß. Ohne neue Kredite für Osteuropa prognostiziert er große Probleme.
Dann würde wohl sich die Rezession in Osteuropa noch sehr viel mehr verschärfen. Exporte von Europa nach Osteuropa würden sinken. Weiterhin würden natürlich alle die Banken in Westeuropa, die in Osteuropa engagiert sind, größere Verluste erleiden. Und dann müsste der Staat letztendlich diese Banken doch wieder rekapitalisieren.
Der Wirtschaftsexperte Daniel Groß im Beitrag von Thomas Oberer. Dubais Wirtschaftsentwicklung kannte bisher immer nur eine Richtung nach oben, und zwar steil. Doch die Krise trifft das Emirat hart. Immobilienpreise brechen ein, Hotelzimmer bleiben leer, der Konsum dümpelt dahin. Deshalb braucht Dubai nun dringend Geld, und zwar gleich 10 Milliarden, die man mit einer Staatsanleihe beschaffen will. Doch wirklich verzweifelt ist die Lage für Dubai nicht, denn das Emirat hat einen überaus reichen Nachbarn, nämlich Abu Dhabi, das man in Dubai bisher immer als rückständig belächelt hat. Fredrik Steiger.
Das Golfemirat Dubai gilt als Muster der Globalisierung. Das Kapital, die Arbeitskräfte, die Wohnungsbesitzer, die Firmen, die Kunden, die Touristen, alles kommt mehrheitlich aus dem Ausland. Doch diese extreme Vernetzung hat auch Nachteile, sagt Professor Giacomo Luciani vom Golf Institute, das sich mit der Wirtschaft auf der arabischen Halbinsel befasst.
Dubai is more fragile, it has diversified and globalized. It's a success story.
Dubai sei zwar als Globalisierungsmodell eine Erfolgsgeschichte, aber es sei durch die extrem hohe Vernetzung nun auch besonders verletzlich. Am spürbarsten ist die Weltfinanzkrise im Immobiliensektor.
Dubai has experienced an extraordinary building boom over the past few years.
Das Emirat habe nun jahrelang einen unglaublichen Bauboom erlebt. Doch nun auf einmal gäbe es keinen Markt mehr für die Zehntausenden von neu gebauten Wohnungen. Der Schock für Dubai ist groß, weil viele hier den Aufschwung fast schon für garantiert hielten.
It was a certain lifestyle. You are told all the time that this is the most vibrant city and you should spend and be happy.
Man habe hier einen besonderen Lebensstil gehuldigt. Ständig hieß es, man lebe am dynamischsten Ort der Welt. Der Konsum wurde vergöttert. Immer mehr, immer teurer und selbstverständlich auch auf Pump. Ganz nach amerikanischem Vorbild, meint der Golfstaatenkenner Luciani. Während nun in Dubai gigantische Projekte eingefroren, Arbeitsplätze abgebaut werden und das Emirat Milliarden aus dem Ausland braucht, sehen die umliegenden Länder die Krise recht gelassen. Dem ölreichen Saudi-Arabien, Kuwait oder Abu Dhabi und dem gasreichen Katar gehe es weiterhin gut. Trotz tieferer Ölpreise liege man dort im Budget. Und vor allem verfügen diese Staaten über beträchtliche Liquiditätsreserven. Doch Dubai, das selber kaum Öl besitzt, ist nicht nur auf Sand, sondern auch auf Kredite gebaut. Dubais Glück ist es jedoch, dass es kein eigenständiger Staat ist, sondern zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Und zu denen gehört auch das superreiche Abu Dhabi, das bisher von Dubai als rückständig und verschlafen belächelt wurde. Weshalb nun dort durchaus auch Schadenfreude herrscht über die Krise im vorlauten progressiven Dubai. Doch am Ende wird Abu Dhabi nicht umhin kommen, Dubai aus der Patsche zu helfen. Giacomo Luciani.
Abu Dhabi has certainly the possibility of bailing out Dubai.
Abu Dhabi könne ohne Zweifel Dubais Finanzlöcher stopfen. Und das wäre sogar ein gutes Geschäft.
It would be a good deal for them, because over the past few months the sovereign fund of Abu Dhabi has lost some.
Denn Abu Dhabis Staatsfonds habe in den letzten Monaten etwa 250 Milliarden Dollar, vor allem in den USA, verloren und wolle deshalb künftig eher in der Golfregion selber investieren. Zumal, so Luciani, Investitionen in Dubai mittel- und langfristig attraktiv seien.
It remains true that if you are an international company looking for a location in the region.
Dubai bleibe für internationale Firmen der beste Standort überhaupt im Nahen Osten. Der Boom, so glaubt man also im Emirat, ist nicht zu Ende. Er macht bloß eine Pause.
Nach so viel Wirtschaft im heutigen Echo der Zeit jetzt Atomenergie zum Schluss der Sendung. Italien will wieder Atomstrom und Frankreich, die Atomnation par excellence, will das italienische Comeback beschleunigen. Der staatliche französische Energiekonzern EDF will mit seinem italienischen Pendant Enel bis 2020 mindestens 4 Druckwasserreaktoren bauen. Rolf Pellegrini über Italiens Ausstieg aus dem Atomausstieg.
Im letzten Mai nach seinem Wahlsieg hatte es Silvio Berlusconi angekündigt, Italien werde so rasch wie möglich zur Atomkraft zurückkehren. Nach der Reaktorkatastrophe, dem Supergau von Tschernobyl, hatten die Italiener 1987 in einer Volksabstimmung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Drei Atomkraftwerke des Landes wurden abgeschaltet, ein viertes ging gar nicht erst ans Netz. Für diese grüne Wahl bezahlte Italien einen hohen Preis. Seine Abhängigkeit von Energieimporten ist weit größer als jene seiner europäischen Konkurrenten. Sie liegt bei 85%. Und die Italiener bezahlten, wie heute Silvio Berlusconi erwähnte, daher einen doppelt so hohen Strompreis als die Franzosen, die 80% ihres Energiebedarfs mit ihren nuklearen Anlagen abdecken. Italien ist in den letzten Jahren neben kräftigen Energieimporten aus Frankreich und der Schweiz zu einem der Hauptbezüger von russischem und algerischem Gas geworden, mit einer entsprechenden Abhängigkeit von den Lieferländern. Einladungen Berlusconis an Putin in seine Residenz La Certosa auf Sardinien halten zwar den russischen Potentaten bei guter Laune, insbesondere wenn Silvio sich als Witzereißer und Chansonnier betätigt, aber sie sind keine Versicherung für die Zukunft. Enel, die italienische Energiegesellschaft, soll sich jetzt mit einer Quote von 12,5% an einer zweiten Nuklearzentrale der dritten Generation in Frankreich beteiligen. Außerdem sollen in Italien bis 2020 4 moderne Druckwasserreaktoren gebaut werden. Sie gelten wegen verbesserter Kühlmöglichkeiten als sicherer. Das Ziel ist, dass Italien letztlich einen Viertel seines Stromes von den eigenen Atomzentralen beziehen kann. Für französische Unternehmen des Sektors wie EDF, GDF Suez und Areva dürfte sich der Kooperationsvertrag mit Italien, das viel französisches Know-how brauchen wird, bezahlt machen. Die enge Kooperation zwischen Paris und Rom ist im Übrigen weitgehend dem Vorgänger Berlusconis, Prodi, zu verdanken. Er hatte Ende 2007 mit den Franzosen, mit denen sich Italien lange Jahre um Partizipationen herumgestritten hatte, eine Pax Electrica beschlossen, die es der Enel erlaubte, sich am Bau der ersten Atomzentrale der dritten Generation von Flamanville mit einer Quote von 12,5% zu beteiligen. Das Hauptproblem für die italienische Regierung wird nun sein, Standorte für die neuen Atomzentralen zu finden. In Italien ist der NIMBY-Effekt, Atomzentralen oder Müllverbrennungsanlagen ja, aber NIMBY, not in my backyard, aber ja nicht in meinem Hintergarten, noch ausgeprägter als anderswo.
Italienisch-französische Atomzukunftspläne, Rolf Pellegrini hat berichtet. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Eva Kammerter, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.